Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 177. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich ein weiteres Winzertalent aus Franken ans Mikrofon geholt. Einen, der gar nicht mehr ganz so jung ist, der schon 2002 seine Ausbildung zum Winzer startete und danach nur kurze Zeit in der Weinbranche gearbeitet hat. Nicht, weil ihm der Spaß daran verloren gegangen war, sondern weil er vorübergehend andere Prioritäten setzen wollte. Die Rede ist von Florian Reuß, der seinerzeit auszog, die Welt der Ultraläufer so richtig aufzumischen. Mehrere nationale und einen Weltmeistertitel heimste er ein, bevor er dann den Weg zu seiner alten Leidenschaft in Wein zurückfand. 2018 gründet Florian in Franken sein eigenes Weingut, pflegt seine Weinberge aber zunächst noch vom Taunus aus. Mittlerweile hat er sich zwar in seiner alten Heimat häuslich niedergelassen, seine Betriebsstätte und der Umfang seiner Rebanlagen entsprechen jedoch noch immer denen eines Garagenweinguts. Schnelles Wachstum strebt Florian auch gar nicht an, denn er hat keineswegs vor, seine zweite Leidenschaft, den Ultralaufsport, gänzlich aufzugeben. An Wettkämpfen will er zwar nur noch sporadisch teilnehmen, aber die Tätigkeiten als Berater und Coach machen ihm ebenso viel Freude wie gelegentliche Impulsvorträge zu den Themen Motivation, Ausdauer und Grenzüberschreitungen. Er sagt, mein großes Glück ist, dass ich beide Interessen, beide Leidenschaften total gut miteinander verbinden und mir dabei die Zeit so einteilen kann, wie sie gerade gebraucht wird. Das ist durchaus ein Modell auf Dauer. Ich habe Florian in Randersacker besucht und mit ihm gemeinsam sein Sortiment verkostet. Ich war und bin von seinen Weinen beeindruckt. Athletisch gebaut, straff, vibrierend lebendig, Weine mit viel Energie, Struktur und Länge, Weine mit enorm viel Grip und einem von der ersten bis zur letzten Sekunde beeindruckender Präsenz am Gaumen. Genug jetzt aber der Vorrede. Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Florian Reuß, den Ultraläufer aus Randersacker am Main. Los geht's! So, lieber Florian, ich grüße dich ganz herzlich, sende einen Gruß ins Fränkische und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Hallo Wolfgang, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich mit dabei sein kann bei dir im Podcast.
Ich erinnere mich noch, ist ja noch gar nicht lange her, da war ich bei dir zu Besuch in Randersacker und auch wir haben noch einen kleinen Trip unternommen zu einem deiner Weinberge. Ich habe das die paar Stunden mit dir dann noch in sehr lebendiger Erinnerung. Wir haben ein spannendes Tasting miteinander bestritten und du hast mir auch deine alte restaurierte Korbpresse gezeigt. Natürlich ist mir auch in Erinnerung geblieben, wie verschlungen und doch nicht ganz kontinuierlich dein Weg hin zu einem Weingutsgründer verlaufen ist. 2018 war dein erster Jahrgang. Im Grunde genommen ging damit wohl auch die Gründung des Weinguts oder des Projekts einher. Aber du hast mir gleichzeitig gesagt, 2002 hast du deine Ausbildung zum Weinküfer beim staatlichen Hofkeller begonnen. Also da liegen ja nun doch ein paar Jahre dazwischen. Und ich glaube, es macht Sinn, dass du mir und auch den Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen was darüber erzählst. Wie ist es dazu gekommen und hast du eventuell sogar den Spaß am Wein verloren oder waren es andere Dinge, die dich abgehalten haben?
Genau, ja, 2018 habe ich das kleine Projekt, was ja immer noch sehr klein ist, begonnen. Das war schon so ein gewisser Traum, den ich eigentlich ganz lange schon im Kopf gehabt habe. Meine Wege sind aber so ein bisschen, ich sage immer, geradlinig verschlungen, weil alles, was ich gemacht habe oder was ich auch jetzt mache, hat schon immer irgendwo so auf meine langfristigen Ziele und Vorhaben und Träume eingezahlt. Aber letztendlich war das bei mir so, dass ich praktisch ja 2002 eine Ausbildung absolviert habe, damals als Weinküfer, war dann praktisch, ja, wie das so üblich ist, ein bisschen unterwegs, dann in der Branche, war als Praktikant natürlich dann auch in ganz interessanten Weingütern, war mal eine Zeit lang in Österreich, war aber auch dann beim Klaus-Peter Keller mal als Praktikant oder beim Weingut Fürst und war dann auch 2 Jahre als Kellermeister hier in Franken tätig. Und was dann so ein bisschen eine Unterbrechung meiner Weinvita, ja, was dafür gesorgt hat, war, dass ich parallel auch als Leistungssportler sehr aktiv war im Bereich Ultramarathon. Und da kam irgendwann dann einfach so der Punkt, als ich dann auch für mich gemerkt habe, ah, da kannst du was reißen, so. Da hatte ich natürlich dann auch große Ziele, große Träume. Und da war dann so 2011 so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so beides gleichzeitig, das verträgt sich jetzt so, ja, einfach mal so gar nicht, weil, klar, beim Wein ist natürlich so, man hat da natürlich seine Arbeitsspitzen und wenn man dann mal im Herbst 4, 5, 6 Wochen praktisch überhaupt kein Lauftraining machen kann und mit Wettkämpfen und so ist das natürlich schwierig, ist klar. Und ich hasse es, Dinge nur so halb zu machen. Natürlich immer so mein Anspruch. Und da war ich dann mal für ein paar Jahre praktisch komplett aus der Weinnummer.
Du warst kein Profi in dem Sinne.
Ich sag mal so, ich habe mir ein Stück weit die Voraussetzungen so ein bisschen ja, geschaffen in dem Sinne. Natürlich ist unsere Sportart, ich war da im 24-Stunden-Lauf vor allem tätig, eine absolute Randsportart. Aber ich hatte dann schon so ein bisschen da und dort mal so ein bisschen Sponsoren, dann hast du natürlich auch mal, weiß ich was, so Sportförderprogramme und ich habe halt dann auch immer aus dieser Thematik praktisch versucht, was zu generieren oder habe da auch was generiert, dass ich dann mal da, mal dort einen Vortrag gehalten habe und dann so ab 2014, 2015 ging es dann eigentlich los, dass ich dann auch so Laufcoachings angeboten habe, speziell für Ultramarathonläufer und habe dann praktisch aus dieser leistungssportlichen Tätigkeit eine Selbstständigkeit gegründet, was so jetzt praktisch ja meine Haupttätigkeit ist und ist für mich aber eigentlich eine wunderbare Sache, weil da habe ich praktisch jetzt sozusagen in Kombination mit meinem eigenen Weinprojekt eigentlich zwei absolute Leidenschaften, die ich da sozusagen als Hobby zum Beruf gemacht habe, die sich halt auch sehr gut miteinander ergänzen, weil man ja diese natürlich eine selbst gewählte Zeiteinteilung hat und gerade bei meinem Coaching ich von überall aus arbeiten kann,
Ja,
das
ja.
geht praktisch alles digital, da hat es deutliche Vorteile auch,
Okay, also du
was
bist im Grunde genommen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Marathon- oder Ultramarathon-Coach, betreust andere, bist ja auch als Vortragsredner hier und da mal unterwegs und du hast natürlich das Ganze nicht so ganz nur aufgebaut auf deiner sportlichen Karriere oder den Erfolgen, sondern du hast ja da auch noch ein Studium letztendlich in diese Richtung unternommen, ne?
Genau. Das habe ich dann in der Zeit praktisch auch gemacht, dass ich da mich in der Richtung auch noch weitergebildet habe. War auch so ein kleiner Lebenstraum, möchte ich mal das nennen. Hat sich auch eigentlich ganz interessant ergeben, dem ich ja dann eben als Weinküfer auch einen Meisterbrief hatte und es wurde dann praktisch, Hessen war dann Vorreiter damals. Wurde das praktisch so ein bisschen geöffnet, dass man so diese allgemeine Hochschulreife praktisch über so eine Thematik, die eigentlich total fachfremd ist, erlangen kann, um das halt auch aufzuwerten. Und da, ja, habe ich die Gelegenheit sozusagen beim Schopfe gepackt. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, war das eigentlich so für mich auch genau der richtige Weg, weil ich muss immer, ich muss was selber so gestalten, so mein eigenes Ding machen. Eigene Ideen verwirklichen und das kann ich jetzt sowohl bei der einen Sache sowieso, wo ich natürlich sehr meinen Stempel aufdrücken kann oder ja, irgendwo ja, meine Erfahrungen einfach weitergeben kann. Es macht natürlich unglaublich Spaß auch, sag ich mal, und da gibt es verschiedene Charaktere, Leute, die man da betreut und auch in verschiedenen Gegenden deutschlandweit, teilweise auch im Ausland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus auch manchmal. Und umgekehrt eben dann beim Wein, wo ich natürlich auch genau nach meinen Vorstellungen und Ideen und meinem eigenen Anspruch da irgendwo mein eigener Herr sozusagen bin.
Ja, das klingt hochgradig autonom und selbstbestimmt, was du da im Moment formuliert hast. Chapeau. Aber sag doch tatsächlich zunächst mal, wie kommt man zum Ultramarathon? Also 24 Stunden, glaube ich, habe irgendwo gesehen, oder hast es mir gesagt, dass du auch schon 48 Stunden Läufe gemacht hast. Ich habe das erste Mal tatsächlich von dir gehört, ohne dass ich jetzt mir den Namen damals extrem gut gemerkt hätte, aber ich kann mich erinnern, ich bin Rennradfahrer immer gewesen und habe da auch sehr viel Spaß immer noch. Und du bist mir da mal aufgefallen, da habe ich am 1. Mai das Rennen hier, weiß nicht, ob es damals noch Henninger Turmrennen hieß oder
Eschborn, was auch. Frankfurt hieß es.
Ja, Eschborn, Frankfurt, ja, Finanzplatz. Und da war so ein verrückter Kerl, der hat dann quasi einen großen Teil, das, was die Radfahrer dann später abgefahren sind an dieser Strecke, ist der gelaufen. Einen ganzen Tag lang. Und das warst du.
Ja, ganz genau. Das war 2014. Das war natürlich so ein bisschen so ein kleiner, ja, das ist das, wo über so eine Sponsorengeschichte ist das gelaufen. Wo ich praktisch die Strecke, was die Rennradfahrer im Jedermann-Rennen, das waren dann so 103 Kilometer oder so, die bin ich praktisch zu Fuß abgelaufen. Das war dann so ein bisschen begleitet vom Hessischen Rundfunk. Da war ich natürlich dann genau an den Sendeplan von denen gebunden. Um die und die Uhrzeit musste dann da sein. 16.15 Uhr sollst du im Ziel sein, weil dann hier Ministerpräsident Buffet kurz vorher da ist und lauter Geschichten. Es war natürlich eine ganz spaßige Nummer, hat aber damals natürlich weniger den Wettkampf Charakter
klar,
gehabt,
klar.
Sondern eher so ein Show-Wettkampf war das dann.
Ich hatte auch den Eindruck, du bist ganz entspannt da gelaufen. Und mir ist noch in Erinnerung, dass die Reporter dann sagen, jetzt hat er gerade eben gesagt, er freut sich, den Feldberg hochzulaufen. Und da haben die nur hin und her geguckt und haben gesagt, das kann wohl nicht sein, dass der sich freut, zu Fuß da jetzt den Feldberg hochzustürmen. Bist du hochgelaufen, ne?
Genau, ja. Ich sag mal, bei dieser Nummer war auch die Herausforderung nicht unbedingt das Laufen selbst. Ich bin ja zu der Zeit auch noch teilweise deutlich weitere Strecken gelaufen. Für mich, wo ich am meisten Bammel hatte die ganze Strecke über, war, wenn dann die ganzen Radfahrer von hinten gekommen sind, dann hatte ich natürlich auch ein Begleitfahrzeug dabei und ein Begleitfahrrad. Da habe ich mir nur die ganze Zeit gedacht, oh, wenn da jetzt irgendwas passiert, dass du da jemanden zum Sturz bringst oder so. Das war so meine größte Sorge oder dass du da irgendwie falsch abbiegst, falsch läufst, um dann praktisch den ganzen Sendeplan da so mehr oder weniger zu crashen, aber hat dann de facto alles gut geklappt und war mal was ganz anderes, so eine spaßige Aktion.
Also nochmal die Frage, wie kommt man zu sowas Extremen?
Genau. Ja, da also man rutscht da natürlich so ein bisschen nach und nach dazu rein. Also angefangen hat es, da war ich gerade frisch in Ausbildung, dass ich da hatte ich kurz vorher so das Laufen so ein bisschen begonnen, halt so meine Stunde mit Gehpausen läuft. Muss dazu sagen, dass ich als Jugendlicher schon immer sportlich war, also nicht bei Null angefangen habe. Und da hatte ich damals einen Bericht gelesen, einen Artikel in der Tageszeitung hier, in der Mainpost über ein 100-Kilometer-Lauf und ich hatte zu der Zeit auch noch gar nicht gewusst, dass sowas überhaupt gibt. So, Marathon zwar mir schon ein Begriff, da irgendwas 42 Kilometer und das hat mich so in Bann gezogen, das hat mich so fasziniert und dann wollte ich das eigentlich einfach nur einmal machen, egal wie, egal welcher Zeit, notfalls auch wandernd. Und ja, wie das dann so ist, dann macht man sowas, man erlebt es, erlebt, was das für ein unglaubliches Erlebnis einfach ist. Und hat er dann geschaut, was es noch so gibt. Bin dann auch so das erste Mal schon ein bisschen so auf 24 Stunden gekommen, aber war noch, das hatte damals noch überhaupt keinen, ich sag mal, leistungssportlichen Touch. Dann über die Jahre habe ich halt einfach gemerkt, okay, dir liegt das sehr und von meiner Persönlichkeit. Ich liebe das halt, sich so große Ziele irgendwo zu setzen. So. Also das ist jetzt bei allen Lebensbereichen eigentlich so. Und dieses Lebensgefühl, ein großes Ziel am Horizont zu haben und dafür dann wirklich hart zu arbeiten, hart zu trainieren, das hat mich halt einfach so in Bann gezogen. Und klar, man braucht natürlich ein gewisses Talent, das ist auf jeden Fall klar, aber dann ist natürlich ganz viel Trainingsfleiß.
Ja,
und so
ja, ja, ja.
Über die Jahre einfach immer weiter entwickelt, bis es dann eben auch international dann
Ja,
so
du,
war das mal
ja,
ganz
ja.
gut.
Du warst mehrfacher deutscher Meister, ne? Du warst Weltmeister. Also da ist eine ganze Menge, was du dann an Urkunden, Medaillen und Erfolge eingeheimst hast.
Genau, über die Zeit hat sich da das eine oder andere dann ergeben. So ist natürlich auch viel rumgekommen über diese Schiene weltweit. Dann natürlich auch viele Kontakte gesammelt. Was
Zwei Fragen, die ich da anschließen will, Florian, bevor wir zum Wein kommen. Aus welcher Herkunftsfamilie kommst du? Was war in dieser Familie, dass das diesen Ehrgeiz, sage ich auch mal, diese großen Ziele, die er in die Wiege gelegt hat? Und zweitens, in welcher Familie lebst du aktuell? Hast du eine Frau und Kinder, die das alles mitmachen?
Ja, meine Frau, um die zweite Frage gleich schon mal zu beantworten, die ist das jetzt mittlerweile seit 17 Jahren gewohnt, so meine
Okay.
ganzen Spinnereien. Da, ja, und wir haben zwei Kinder, wir sind jetzt auch im Januar nochmal zum zweiten Mal Eltern geworden. Eine Tochter, 4 Jahre, und der Sohn jetzt eben noch ja, ganz jung, ein paar Monate alt erst. Genau da. Ja, wie gesagt, meine Frau, die kennt es natürlich so, dass die weiß auch, die sagt auch immer, du brauchst es einfach so, deine ganzen ja, Spinnereien und Geschichten. Und was Familie angeht, ja, da ist es so, dass, um vielleicht schon mal so einen ersten Teaser hin zum Wein zu setzen, dass so meine Großeltern praktisch mit Wein zu tun hatten, so ein bisschen nebenbei, hobbymäßig, neben dem Hauptberuf, dass so schon mal so dieser Bezug dazu kam. Und meine Eltern, ja, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, ja, wo ja, eigentlich eine normale Angestelltenfamilie, möchte ich jetzt mal sagen, wo beide Elternteile angestellt waren und jetzt dieses unbedingt was Eigenes zu machen oder so, eigentlich jetzt da gar nicht unbedingt herkommt, so. Das ist eher bis heute eigentlich auch so, dass meine Mutter gern mal so ein bisschen, meinst du nicht, dass du dich da irgendwie übernimmst oder so? Also so dieses mütterliche Besorgtsein, das ist, glaube ich, bis heute so ein Stück weit geblieben.
Okay, also das war dir nicht unbedingt in die Wiege gelegt, weil es da schon sozusagen so Anlagen oder auch, es gibt ja auch Eltern, die ihre Kinder dann sehr stark auch motivieren, Sport oder Musik oder sonst irgendwas zu machen. Also das war es nicht, es kam aus dir.
Es war jetzt in unserem Elternhaus immer so, dass in dem, was man macht, bestärkt wurde. Ich meine, das, was ich gerade gesagt habe, mit Zweifel, klar, das schon, aber das halt auch, weil man natürlich sich ums Wohl sorgt, aber alles, was man, es war nie so, wie das jetzt vielleicht in mancheren, vielleicht auch ein bisschen traditionelleren Familien ist, wo man dann vielleicht schon so subtil da irgendwie so ein Weg vorgegeben werden soll, sondern man hatte immer diese, hey, mach das, ist doch cool, wenn das deins ist, also immer dieses unterstützende Element eigentlich bei allem, was man da, was man irgendwo, sowohl ich als auch meine Geschwister, was wir da irgendwo angegangen sind.
Verstehe. Also du hast den Wein nicht ad acta gelegt mit der Ausbildung zum Küfer und den ersten Praktika bei Keller und Paul Fürst und in Österreich, sondern du hast sozusagen einen Break, eine Pause eingelegt, immer mit dem Ziel oder zumindest mit dem Wunsch, das irgendwann, wenn die Zeit dafür reif ist, wieder aufzugreifen, richtig?
Ganz genau, auf jeden Fall. Ich meine, zu der Zeit jetzt auch diese 7 Jahre, wo ich da praktisch komplett raus war, da haben wir ja dann auch eben im Frankfurter Raum gelebt. Und für uns war immer klar, meine Frau und ich, wenn wir dann auch das Thema Familiengründung mal näher in den Fokus gerät, dass wir dann auch wieder Richtung Heimat wollen, Richtung Franken. Und da war für mich, war das klar, dass dann auch in dem Zuge ich da auf jeden Fall in die Richtung was machen will.
Und 2018 oder vielleicht auch schon ein Jahr vorher war es dann soweit. Du hast vielleicht auch gemerkt, dass das Laufen ein bisschen ausgereizt ist und du dadurch auch mehr Zeit hast. Oder wie kam das, dass du gesagt hast, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen?
Ja, schon. Also ich hatte so 2015 da sportlich mit Abstand mein bestes Jahr und dann, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Luft da dann raus war. Ich bin ja auch jetzt noch in manchen Jahren mehr, in manchen weniger schon noch aktiv. Aber ich will auch, muss sagen, ich will auch nicht den Fehler machen, mich irgendwie nur jetzt irgendwie über irgendwelche Lauferfolge zu definieren, sondern das Leben, das ist einfach so unglaublich spannend von dem, zumindest hier, wo wir leben, jetzt, was man alles machen kann, was man für Ideen verwirklichen kann, dass das für mich klar ist, dass ich jetzt halt nur das ganze Leben da irgendwie das Gleiche machen will, sondern auch dieses Ziel und dieser Traum, der ja dann auch über viele Jahre schon, ja, eigentlich seit meiner Ausbildung war das in meinem Kopf dann irgendwann nochmal was Eigenes, mit einem gewissen qualitativen Anspruch natürlich, auf die Straße zu bringen, das dann auch wirklich zu machen, nicht nur davon zu reden oder davon zu träumen, sondern auch, ja, machen ist das Entscheidende immer.
Ist es dann, Florian, am Abendtisch gemeinsam mit deiner Frau entstanden, jetzt der sozusagen, jetzt ist es soweit, den Startschuss für das Weinprojekt zu legen, oder hast du vielleicht auch auf einen deiner 24-Stunden-Läufe so viel Zeit gehabt zum Nachdenken, dass das da geboren wurde?
Beides so ein Stück weit. Eigentlich sind es mehrere Themen gewesen. Zum einen eben, weil ich dann so ein bisschen kürzer getreten bin, läuferisch. Und ich hatte das dann auch, für uns war halt klar, wir gehen da wieder Richtung Heimat, aber zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, war ich sogar nicht mal vor Ort hier, sondern da hatte ich es dann wirklich so gemacht, dass ich halt dann einmal die Woche vom Vordertaunus, wo wir ja damals auch gewohnt haben, also weit von dir sozusagen, im Nachhinein gesehen, dass ich da dann wirklich ganz früh in Herrgotts früh hier nach Franken gefahren bin, hatte dann eben schon ein, zwei Weinberge, die ich da bewirtschaftet habe, und das dann ja von weit weg sozusagen gemacht hat, was natürlich nicht so einfach gemacht hat, aber gut, es war damals natürlich eine super, super kleine Fläche. Aber klar, ich hätte es natürlich nicht angegangen, wenn nicht klar gewesen wäre, dass wir dann auch tatsächlich irgendwann hier vor Ort sind. Klar, zwischendurch war auch mal die Überlegung, vielleicht tatsächlich dann gar nicht nach Franken zurückzugehen. Da hatte ich dann schon auch manchmal so geschaut, wie wäre es denn hier so, die Ausläufer vom Rheingau oder so. Da bin ich manchmal dann auch so durch die Weinberge gelaufen und gedacht, wie wäre das da so? Aber genau, bin froh, dass es so ist, wie es ist, weil ich ja schon, oder wir, muss ich sagen, schon ja irgendwo hier auch so ein Stück weit an Franken und diesen ganzen Würzburger Raum ja auch irgendwo dran hängen.
Ich denke gerade darüber nach, dass man natürlich aus diesen Erfahrungen als, ich sag mal, Hochleistungssportler sozusagen Lebensgefühle, aber auch Strategien, Erfolgsstrategien und auch eine generelle Haltung zu sich selbst und zum Leben mitbringt, die man ja nicht an der Garderobe ablegt, wenn man auf einmal Winzer ist. Insofern interessiert es mich sehr, ob du jetzt im Nachhinein, bevor wir über ein paar andere Dinge noch reden, da schon tatsächlich auch Parallelen siehst, wo es Win-Win-Effekte gibt oder wo das eine das andere befruchtet. Wie hast du das erlebt bislang?
Ja, ich würde mal sagen zu 100%, weil Sport ist natürlich immer daraus, oder wenn du so leistungssportlich unterwegs bist, ist natürlich immer so mit dem Ziel, möglichst gutes Ergebnis zu erreichen. Und dann ist es natürlich schon auch dieser Weg dorthin, man sieht natürlich immer nur das, was am Ende rauskommt, aber was natürlich so spannend macht, ist ja dieser Weg dorthin, dieser Energieaufwand, den man betreibt, einfach diese Herangehensweise, auch bereit zu sein, immer wieder dazu zu lernen, bereit zu sein, auch Rückschläge zu akzeptieren, die einen da irgendwo weiterbringen. Und ich glaube schon, dass mein Anspruch ist es eigentlich auch, diese Herangehensweise so ein Stück weit auch in den Wein oder in die Herangehensweise für den Wein zu übertragen, weil mich begeistert es einfach total, ein Ziel zu haben oder eine Vorstellung, was richtig gut machen zu wollen. So jetzt gar nicht aus so einem elitären Anspruch oder so, sondern einfach, weil dieser Weg dorthin natürlich unglaublich spannend ist. Und das fasziniert mich generell eigentlich auch, ich finde es unglaublich interessant, wenn Leute, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Zugang zu Kunst oder Musik oder so, aber wenn manchmal kommt man ja auch mal mit Leuten in Kontakt, die in so einem Gebiet halt sich total verwirklichen und total drin aufgehen und diese Bereitschaft immer wieder aufs Neue üben, 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 das finde ich unglaublich spannend, und ich glaube, da kann man schon auch viel halt eben in andere Lebensbereiche, wie jetzt in meinem Fall auch den Wein, übertragen, weil man da ja auch ein möglichst gutes Ergebnis erzielen will. Mit allen Facetten geht es ja auch oft um Kleinigkeiten, die man dann nochmal da oder dort, kleine Stellschrauben, wo man Dinge verbessern kann.
Hast du mit dem Winzer-Dasein deinen Traumberuf gefunden, oder anders formuliert, was fasziniert dich am Winzerberuf ganz besonders?
Also ich sag mal, mein Traumdasein, würde ich sagen, habe ich gefunden in der Kombination aus den verschiedenen Sachen, die ich mache. Aber natürlich, ich meine, ich hätte das jetzt nicht angefangen, wenn es mich nicht irgendwo packen würde. Ja, das, was mich fasziniert, ist schon, dass das ein Themenfeld ist, was sehr stark auf viele Einflüsse und Variablen reagiert. Was meine ich damit? Zum einen ist der Wein natürlich unheimlich geprägt von seinen Gegebenheiten, sei es der Boden, sei es der Jahrgang, sei es irgendwelche, aufs ganze Jahr gesehen, irgendwelche Kleinigkeiten, wenn da irgendwo so ein Spätfrost reinhaut, natürlich ganz bitter, aber eigentlich ist das ja nur ein Wimpernschlag von der kompletten Zeitspanne eines Jahres, also diese vielen Variablen, die irgendwo mit reinspielen können, und eben auch natürlich das die Stellschrauben des Winzers, wie man da irgendwo Dinge verbessern kann, Dinge in puncto Stilistik auch prägen kann. Also diese Empfindlichkeit für einzelne Stellschrauben für das Produkt, das finde ich unglaublich spannend. Und klar, dann ist natürlich bei uns das Schöne, dass im Gegensatz zu vielen anderen Berufen, wo dann am Schluss irgendein ökonomisches Ergebnis oder irgendeine Dienstleistung steht, wo vielleicht der Kunde zufrieden ist, ist unser Ergebnis natürlich auch, dass wir halt einfach ein Idealfall, ein unglaublich tolles Produkt, ein unglaublich spannendes Produkt haben, was einen selbst sehr viel Freude bereitet, aber es ist dann auch immer, macht natürlich auch Spaß, wenn man dann irgendjemand den Wein einschenkt und man sieht, okay, das bringt jetzt auch anderen Freude, und es hat natürlich auch immer was Gemeinschaftliches, wenn man da zusammen Wein trinkt, Wein verkostet. Das ist natürlich auch ein tolles Element von dem Ganzen.
Verstehe. Also die ganze Kette bis von der Pflanzung, von den Arbeiten im Weinberg bis hin zur Flaschenabfüllung und zur Vermarktung, der Kommunikation mit den Kunden, das ist natürlich ein riesiges Feld. Und das ist, wenn man das gesamte Feld sozusagen selbst beackert, natürlich super spannend, natürlich aber auch super komplex mit vielen Herausforderungen, und verlangt auch eine Einstellung, die sich so gar nicht vertragen würde mit so einer Mentalität Dienst nach Vorschrift, ne?
Nee, das wird nicht funktionieren. Und ich meine, man muss auch immer das Gesamtpaket sehen. Letztendlich, es gibt natürlich immer Arbeiten, die einen jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig bocken. Also, keine Ahnung, im Weinberg Gradanlage richten zum Beispiel ist so eine Arbeit, die macht mir jetzt nicht sonderlich Spaß. Oder ja, ich bin jetzt auch nicht so der, es gehört halt in der heutigen Zeit auch ein bisschen dazu, Social Media mäßig aktiv zu sein. Kenne ich natürlich aus meiner Laufzeit auch besonders gut. Aber ist jetzt auch immer nicht so mein Ding, wo ich sage, oh, das ist jetzt so meine Lieblingsbeschäftigung. Aber das gehört einfach auch dazu, dass es geht letztendlich ums Gesamtpaket, das ist nicht jeder Tag immer, das ist auch, das wäre auch ein falsches Anspruchsdenken, dass jeder Tag immer super Spaß macht, aber genau auch durch diese Tage, wo man sich vielleicht auch mal besonders überwinden muss oder einfach diszipliniert sein muss, das ist ja dann auch das Schöne, wenn man dann zurückschaut, auf so gerade bei Wein ist natürlich das Reflektieren auch ein wesentliches Element, und schaut man aufs Jahr zurück und weiß, ah Mensch, da habe ich mich richtig anstrengen müssen, und das war nicht so easy, aber es ist ja dann auch bereichernd irgendwo.
Du hast es angesprochen, du brauchst als Winzer doch eine ganze Reihe von ganz unterschiedlichen Fähigkeiten auch, ne? Wie würdest du das gewichten, wenn ich mal in den Raum werfe? Handwerkliches Geschick, Sensorik, Vermarktung und Kommunikation, aber auch Intuition, Geduld und Ausdauer.
Ja, es ist schwierig, das jetzt wirklich prozentual zu gewichten. Es gibt dann vielleicht auch immer Phasen, wo das eine wichtiger ist wie das andere. Ich glaube, entscheidend ist, dass man irgendwo eine Idee hat, wo man hinkommen will und dass man da dann auch seinen Kurs auch zwischendurch mal überdenkt, ein bisschen anpasst. Das, ja, das ist schon ein wichtiges Element. Und klar, wenn man natürlich jetzt, sage ich mal, sehr auf einen qualitativen Anspruch arbeitet, das ist natürlich immer so ein bisschen eine Floskel, dass der Wein im Weinberg das Entscheidende ist. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass das A und O ist. Da ist wichtig, nicht irgendwie halbe Sachen zu machen oder zu meinen, ja, das wird schon irgendwie, sondern da gilt es natürlich richtig dran zu bleiben. Und was dann natürlich im Keller geschieht, ist klar, das ist dann in erster Linie Stilistik. Und gerade da ist, glaube ich, schon, weil du auch gesagt hast, Intuition, da ist, glaube ich, schon so dieses, so ein gewisses Grundvertrauen auch in die Dinge, gerade wenn man natürlich so arbeitet, wie ich es jetzt mache, dass man da sehr wenig eingreift. Wenn man da jetzt vielleicht auch in der Funktion sein eigenes Ding sozusagen zu machen, sozusagen auch keinen doppelten Boden hat, wenn man ein paar wenige Fässer hat. Mhm. Das erfordert natürlich dann schon auch ein bisschen Mut und Vertrauen, weil da gibt es natürlich auch teilweise mal Phasen, wo man dann schon denkt, ob das jetzt so wird, wie ich mir das jetzt eigentlich vorstellen würde. Ja, da ist ja schon auch ein gewisses, ja, Grundvertrauen einfach in die Sache.
Verstehe. Was ich daraus höre, ist, dass du jetzt nicht kein Anhänger davon bist, strikt nach Lehrbuch ein bestimmtes Konzept in Weinberg oder auch im Keller umzusetzen, sondern dein Approach scheint eher einer zu sein des Zuhörens, des Zuschauens, des Beobachtens, um dann mit, ja, mit dem, was du an Erfahrungen einfach mitbringst, die Dinge zu managen, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen und im Grunde genommen auch dann ein bisschen zu vertrauen, ne, dass es gut geht.
Ja, ich sag mal ja und nein. Also mir ist es schon wichtig, dass ich so eine gewisse Handschrift irgendwo entwickle. Also so die Weine, dass sich da schon so eine Stilistik durchzieht, wie sie, also was ich jetzt gar nicht mache, dass ich mal dort, keine Ahnung, furchtbar lange Maischestandzeiten macht, dort mal irgendwie ja, Orange-Wein-mäßig was macht oder so, sondern ich versuche schon so eine gewisse Stilistik, so eine gewisse Handschrift herauszuarbeiten. Und dann ansonsten ist es natürlich schon auch wichtig, immer wieder oft, gerade im Weinberg, dann auf die entsprechenden Gegebenheiten einzugehen. Und ich meine, letztendlich muss man sich halt mit allem, was man macht, gerade wenn man natürlich mit einem sehr großen handarbeitsmäßigen Aufwand arbeitet. Man muss halt immer sich überlegen, was will man jetzt mit der jeweiligen Maßnahme auch gerade erreichen und passt das jetzt gerade zu der jeweiligen Situation. Also man braucht halt schon eine Idee im Kopf, wo man hin will. Und dann gibt's, ja, dann muss man sich überlegen, welche Tools habe ich da, Dinge zu verändern. Manchmal ist es relativ banal. Wenn ich jetzt meine ersten Jahrgänge, da hatte ich teilweise dann schon ein bisschen das Problem, dass sie mir so ein bisschen vom Alkoholgehalt ein bisschen zu hoch waren. Klar, da ist natürlich die Frage, wie kann ich das wandeln? Da ist natürlich die banalste Herangehensweise, ein Stück weit früher zu lesen. Aber so habe ich das bei ganz vielen anderen Themen auch, wie, wie sieht's aus in Sachen Säure und so weiter und so fort im Endprodukt, wo ich dann entsprechend gucken kann, wie kann ich da im Weinberg, welche Tools habe ich zur Verfügung, da Dinge zu verändern oder ja, in die richtige Richtung zu lenken, dass dann das Endprodukt so, ja, nach meinen Vorstellungen irgendwo wird, wobei natürlich letztendlich, man arbeitet zusammen mit der Natur, es nie so sein darf, dass man da irgendwie am Reißbrett ein Bild im Kopf haben muss, was genau so werden soll, wie es dann ist, sondern manchmal ist ja genau dann, wenn so ein bisschen es auch mal in eine andere Richtung geht, wie man es ursprünglich erwartet hat, manchmal ist dann genau da das spannendste Ergebnis.
Florian, machst du Wein primär für dich in dem Sinne, dass er dir gefällt oder für den Markt?
Ja, eigentlich muss ich schon Sachen für mich erstmal. Also das bei mir ist es ja auch so, dass ich natürlich super, super klein bin von meiner Rebfläche. Ich bin jetzt bei gerade mal 1 Hektar angekommen. Das ist ein klassisches Garagenweingut. Von daher habe ich das jetzt nicht, dass ich sagen muss, oh, du hast da jetzt, keine Ahnung, riesengroße Handelspartner, die von dir irgendwie ein genaues Geschmacksprofil erwarten. Sondern ich mache schon das, was ich selber auch gern trinke. Ich trinke schon gern Weine, die auch so eine gewisse ja, so eine gewisse Langlebigkeit haben, die vielleicht jetzt weniger so ja, aus einer sehr stark ausgeprägten Frucht praktisch punkten, sondern die eher so, ja, so aus der Haptik, aus der Feinheit so ein Stück weit ja, den Genuss erzeugen.
Verstehe, und das war ja auch mein Eindruck. Wir haben mal länger verkostet und drüber gesprochen bei dir in Randersacker. Tatsächlich Weine, die vor allen Dingen am Gaumen punkten, Weine mit einer mit einem faszinierenden Mundgefühl, sehr viel Spannung, mit sehr viel Nachhall auch. Weine, die auch Body haben. Na, das sind keine, nicht unbedingt Leichtgewichte, aber sie wirken tatsächlich ein bisschen wie ein durchtrainierter Sportler. Das war so mein Eindruck. Also nicht so ein ganz hagerer Typ. Früher gab es die, ne? Die Marathonläufer früher. Das waren so ungeheuer hagere Typen. Da hatte ich immer das Gefühl, wenn die einen Marathon gelaufen haben, dann fallen die um und sterben gleich, weil da nichts dran war. Also da hatte ich das Gefühl, die können gar nichts zusetzen. So ist es nicht gemeint, sondern schon durchtrainiert mit auch Muskeln, aber eben nicht vollgepackt, so dass man nicht mehr laufen kann, ne? So, das war mein Eindruck, in der Nase sehr, sehr zurückhaltend, steinig, dann auch kräutrig und vor allen Dingen mit viel, viel Grip.
Ja, das trifft schon ganz gut so. Und ja, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen die Analogie. Wenn man Ultraläufer ist, dann braucht es ja schon auch ein bisschen Substanz, wie jetzt, wenn man genau das, was du gesagt hast, so klassische Marathonläufer, das ist auch heute noch, wenn man so die Kenianer oder so anschaut, die sind natürlich Haut und Knochen. Und wenn man da so ein bisschen, ja, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen, kann man schon, klar, klingt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber so ein bisschen das Abbild in den Weinen oder was heißt dann Haaren herbeigezogen, das ist ja schon auch so ein bisschen meine Idee, dass ich, und es soll nicht nur irgendwie so ein Marketing-Blabla sein, sondern das Ziel ist schon ganz klar, dass die Weine, ja, dass die Langstreckenläufer sind, dass die idealerweise, das wird sich natürlich jetzt dadurch, dass es bei mir noch nicht so viel ältere Jahrgänge gibt, erst noch zeigen, wie sich die in 10, 15 Jahren vielleicht auch mal präsentieren. Das ist natürlich schon ganz klar das Ziel. Und aber auch, sage ich mal, vom Typus her, die sollen natürlich dicht sein, die sollen schon irgendwo Power haben, aber die sollen halt nie so in dieses fette Barocke gehen, sondern schon so eine gewisse ja, so eine gewisse Geradlinigkeit und ja, einfach einen Zug dann auch haben.
Du weißt ja, dass ich im Moment so ein Projekt hier im Podcast habe, mit jüngeren Winzerinnen und Winzern. Du gehörst in gewisser Weise ja dazu, aber von deinem Alter her eigentlich auch schon nicht mehr dazu. Hast aber doch eine ganze Menge Erfahrung, die du jetzt hier auch ins Weinmachen einbringst. Was würdest du sagen, auch an diese jüngeren Winzer vielleicht gerichtet, wie findet man als Winzer eine persönliche Handschrift, einen persönlichen Stil?
Ja, es ist natürlich schon auch viel durch das Probieren. Wenn man natürlich vieles verkostet, probiert, dann, ja, dann ist ja doch immer wieder so, dass man dann Wein im Glas hat, wo man sich denkt, oh, sowas, das würde ich auch gern hinbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das auch so ein Stück weit, dass es sich auch ein bisschen ergeben hatte, weil mich fasziniert einfach so mit relativ einfachen Mitteln, mit wenig Maschinen Wein zu produzieren oder auszubauen, wie jetzt eben, wie du eingangs erwähnt hast, mit meiner alten Korbkelder. Und dann war für mich auch allein aus so einer Situation, dass ich mir gedacht habe, okay, komm, du hast diese Kelder, willst unbedingt mit der arbeiten, weil du das extrem cool findest. Was würde denn jetzt dazu gut passen eigentlich? Was wären da überhaupt deine Möglichkeiten, was du überhaupt für Weine machen könntest? Und so ergibt sich dann eins ums andere. Also vieles ist so ein bisschen auch dem geschuldet. Man kann ja auch manches nicht am Reißbrett planen. Jetzt habe ich den Vorteil, sage ich mal, dass ich eigentlich mehr oder weniger neu anfange, Vor- und Nachteil, dass ich mir aber dadurch auch so ein bisschen mein Weinbergsportfolio selbst zusammenstellen kann. Aber wenn jetzt einer, keine Ahnung, im Rheingau oder an der Nahe oder in der Mosel ein klassisches Riesling-Weingut vielleicht ist, dann hat er natürlich ganz andere, dann würde halt eine gewisse Weinstilistik auch nicht so viel Sinn machen, und so ist das eine Summe von vielen Faktoren, die da irgendwo reinspielen.
Ja, dazu gehört ganz klar auch die Akzeptanz von bestimmten unveränderbaren Gegebenheiten, ne? Also die Lagen hast du nun mal, du kannst zum Teil natürlich aussuchen, aber das sind Rebsorten gepflanzt, die haben ein bestimmtes Alter, der Boden ist aktuell in einer ganz bestimmten Verfassung, die Rebgesundheit ist so, wie sie ist. Natürlich kannst du mittelfristig die Dinge dann auch wieder verändern, aber das Wetter kannst du ebenfalls nicht machen.
Gott sei Dank, ja.
Also da gehört auch ein Stück weit auf der Suche nach einer eigenen Identität, gehört auch eine gewisse Demut dazu, nämlich du arbeitest mit der Natur.
Zu 100%. Also wenn man da sich auf dieses Spiel einlässt, so möchte ich es mal benennen, ja, dann gilt es da auch, eine gewisse Demut an den Tag zu legen. Man natürlich jetzt einen gewissen qualitativen Anspruch hat, dann ergeben sich gewisse Dinge natürlich auch so ein Stück weit von selbst, dass man da jetzt natürlich nicht mit riesengroßen Erträgen arbeitet, aber man kann natürlich immer nur das rausholen oder machen, was die Voraussetzungen hergeben, und so, das ist dann für mich auch irgendwo, ist natürlich immer so ein viel zitierter Begriff, Authentizität. Das zahlt da genau rein, dass ich dann auch irgendwie mit aller Gewalt was in eine Richtung abbiegen will, die eigentlich vielleicht mein Weinberg oder die Jahrgangsbedingungen einfach nicht hergeben.
Ja. Also, ja, genau. Und deswegen kann man sich natürlich auch übers Verkosten von anderen Weinen inspirieren lassen. Man kann auch in andere Regionen, in andere Länder fahren und kann sich dort umgucken und auch dort inspirieren lassen, wie in Weinberg und Keller gearbeitet wird. Aber imitieren, glaube ich, ist kein guter Ratgeber, oder?
Nee, zu 100%. Also man muss schon seinen eigenen Weg da finden. Aber ich glaube, man muss trotzdem halt mit dieser, oder man tut sich selber damit einen Gefallen, halt einfach so eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen. Also die Sachen, die ich jetzt, so wie ich sie mache, die sind für mich alle auch nicht in Stein gemeißelt. Also da sehe ich als einen dynamischen Prozess einfach an, dass man Dinge auch mal ausprobiert, dass man guckt, wie präsentiert sich das dann. Ich meine, bei Wein ist natürlich der Nachteil, man hat nur einen Schuss im Jahr sozusagen. Yep. Das ist, ja, und halt einfach auch lernbereit sein, dazulernen, sich auch mal austauschen, sich Dinge mal irgendwo einlesen. Das ist, glaube ich, dieses, ja, lebenslange Lernen, auch wieder so ein Zitat, oder so ein Begriff, den ich hier um mich schmeiße, oder eine Floskel, aber das.
Florian, wie bist du zu deinen Weinbergen, zu den Lagen gekommen, und nach welchen Kriterien hast du sie gesucht oder ausgesucht?
Ja, also bei mir, wie gesagt, ich hatte es ja auch eingangs schon ein bisschen erwähnt, dass die Weinberge so ein bisschen verstreut auch liegen. Das heißt, wir hatten hier so aus der Familie in Rannesacker so ein bisschen Weinberge noch. Das ist dann auch eher ein bisschen in einer kühleren Lage, dann eher, sage ich mal, Müller-Thurgau-Bacchus, was halt zu früheren Zeiten gepflanzt wurde. Ja, das ist, diese Weinberge, die sind einfach da, und ich finde es eigentlich auch schön, so wie mein Opa früher vor vielen Jahrzehnten gepflanzt, teilweise selber gepflanzt, teilweise, so dass ich das auch praktisch einfach da auch dranbleiben will, und so ein bisschen schon die Idee habe, da irgendwann vielleicht auch mal so, ja, mal gucken, ob so dieses Thema Standortveredelung da vielleicht mal interessant sein könnte. Und dann, was Auswahl angeht, von Rebflächen, da ist es so, dass ich natürlich schon so eine Idee im Kopf habe. Also ich bin selbst auch ein großer Fan von Chardonnay, und war so ein bisschen mein Grundidee, du hättest gern, das würde auch perfekt so zu der Stilistik, die du irgendwo so anstrebst, auch eben wie dieser Korbkelder. Und natürlich ist es nicht so einfach, jetzt hier in Franken Chardonnay einfach mal so zum Pachten zu finden, und so bin ich dann praktisch in einer anderen Ortschaft auch noch gelandet, in mein Stockheim, als One-Man-Show, muss ich das mal bezeichnen, mal abgesehen von Freunden und Verwandten, die einem da natürlich auch helfen, gerade während der Lese, bin ich da natürlich relativ flexibel, und so ist das dann ein Stück weit verteilt. Dann kommt dann auch mal, was so das zweite Thema ist, was ich halt extrem spannend finde, sind so richtig alte Anlagen. So kam dann auch noch ein Silvaner mit der wahrscheinlich so über 90 Jahre alt ist, ursprünglich mal eine Pfahlerziehung war und dann irgendwie vor 20, 25 Jahren da praktisch auch in Drahtrahmen sozusagen reingesteckt wurde. Der kam dann auch mit dazu, und das macht es natürlich spannend, sich das selbst auch so ein bisschen zusammenstellen zu können. Ist natürlich auch aktuell die richtige Zeit für sowas.
Absolut, ne? Weil es wird viel freigegeben.
Ja, ich hätte das eigentlich auch so 2018, 2019, wo ich dann so die ersten Weinberge mir gesucht hat, hatte ich das eigentlich auch gar nicht so, klar, war vielleicht auch noch ein bisschen in der Zeit vor Corona und so weiter und so fort. Die Probleme, die dann alle noch über die Jahre kamen. Aber ich hätte das jetzt eigentlich auch gar nicht so erwartet, dass es so einfach ist, auch wirklich an interessanten oder wirklich hochwertigen Lagen ranzukommen. Und ja, ist natürlich einerseits schade, dass es jetzt auch für ist ja immer die Weinbranche auch nicht immer so ganz einfach ist, gerade für viele Betriebe, wo natürlich ein ganz anderer Apparat auch dahinter steht mit Mitarbeitern und so weiter und so fort. Aber natürlich für so Einsteiger, die sich da irgendwo ein interessantes Weinbergsportfolio zusammenstellen wollen, vielleicht jetzt nicht unbedingt nach den Kriterien, oh, wie mechanisierbar ist der Weinberg, wie logistisch leicht anfahrbar ist der Weinberg, wenn das jetzt halt im Vordergrund steht, sondern wirklich der qualitative Aspekt, dann sind es natürlich im Moment ganz gute Zeiten, um sich da so ein bisschen was zusammenzustellen.
Ja, vor allen Dingen die beiden Regionen Württemberg und auch Franken leiden, glaube ich, im Moment besonders. Aber auch dort, wo es am Mittelrhein und an der Mosel Steillagen geprägt ist, liegt ja vieles brach. Und auch dort haben sich Quereinsteiger ja bereits eingefunden und übernehmen oft für ganz wenig, für kleines Geld, ganz interessante Lagen.
Ja, teilweise ist es eher so, dass du fast schon kostenlos die Sachen bekommst, weil es einfach, ist wirklich interessant, dass eigentlich im Moment da jetzt nicht unbedingt von ökonomischen Voraussetzungen jetzt zwingend abhängt, an welche Lagen mehr rankommt, sondern eher, wie ist man da vielleicht auch ein bisschen vernetzt und so.
Ja, ja. Die Weinbergspflege, hast du da schon ein bestimmtes Konzept oder siehst du da bestimmte Aufgaben, die besonders wichtig sind, wie etwa, ich weiß nicht, Humusaufbau oder die Pflanzengesundheit, den Rebschnitt ein bisschen umzustellen? Wie ist da die Lage?
Also die grundsätzliche Herangehensweise ist natürlich schon, dass es sehr auf möglichst viel Handarbeit, möglichst wenig Maschineneinsatz ausgelegt ist, ergibt sich bei mir teilweise auch so ein Stück weit von selbst, weil schon gar nicht so kleiner Anteil meiner Gesamtfläche auch gar nicht mechanisierbar ist. Der wird komplett von Hand bewirtschaftet, und ich habe auch selbst nicht mal einen Schlepper in den Weinbergen, wo es möglich ist, arbeite ich dann mit einem Dienstleister zusammen. Aber selbst da ist es so, dass ich eigentlich alles, was man dann doch irgendwie oder viele arbeiten, wo ich halt der Überzeugung bin, dass man auch mit einer Handarbeit nochmal ja, irgendwo was verbessern, optimieren kann gegenüber den Maschinen, die mache ich dann auch selbst. Zum Beispiel könnte ich locker auch in manchen Weinbergen ja, mit einem Laubschneider durchfahren lassen, aber das mache ich bewusst nicht, weil ich teilweise wirklich ein es kommt dann auch immer ein bisschen aufs Jahr drauf an, einen extrem späten Laubschnitt anstreben. Nur als ein Beispiel jetzt, wo ich dann wirklich überall mit so einer großen Handschere durchlaufe, dann hat man gleich das Krafttraining für die Arme inklusive und kann dann halt auch mal praktisch die Triebe gipfeln zu einem Zeitpunkt, wo eine Maschine das überhaupt nicht mehr erreichen würde, weil die dann schon ja, halb umgeknickt sind. Und so zieht sich das bei ganz vielen Arbeitsschritten durch, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass dieses viel Handarbeit, viel Ursprünglichkeit, viel wenig Maschineneinsatz, sowohl im Weinberg schon, vielleicht klingt es, ist es auch ein bisschen eine Romantik, die man da im Kopf hat, aber auch dann im Keller, dass das einfach auch ja, schmeckbar dann ist im Glas, so zumindest die Idee und Hoffnung.
Ja, was ich ja daraus gehört habe bei dem späten Gipfel, war ja nicht nur, dass du sagst, ich will da die Maschine nicht für verwenden, sondern die Maschine tut sich schwer oder kann es überhaupt nicht mehr, wenn ich das zu einem sehr späten Zeitpunkt tue. Dann habe ich quasi gar nicht mehr die Wahl, Maschine oder Hand, dann muss ich die Hand nehmen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, was ist der Vorteil vom späten Gipfel?
Genau, also da ist natürlich schon ganz klar die Idee dahinter, dass die Kraft einfach lange Zeit praktisch die Rebe sich so ein bisschen in die Triebe verwächst und die Kraft eben, die Power nicht so stark in die Trauben beziehungsweise in die Beeren reingeht, weil das Ziel ist natürlich schon ganz klar, dass man ja für einen gewissen Qualitätsanspruch ja möglichst kleine Trauben, möglichst kleine Beeren vor allem erzeugt oder gewinnt, weil natürlich da dann auch ja, das Schalenverhältnis ein anderes ist und schon einfach die kleinen Früchte, das merkt man ja auch, wenn man jetzt irgendwo bei anderen Früchten, Erdbeeren zum Beispiel, die am besten schmecken, sind oft die und aromatischsten sind es meistens die kleinen Früchte und nicht diese riesen Teile da, die zwar gut aussehen, aber dann oft doch mehr nach Wasser als nach allen anderen schmecken. Und so ist es beim Gipfeln, dass ich es eben möglichst spät angehe. Wie gesagt, hat natürlich auch ein paar Nachteile, vielleicht ein bisschen mehr Assimilationsfläche. Teilweise wickel ich auch mal Triebe, so gerade jetzt in meinem alten Silvaner, da mache ich das praktisch, da schneide ich überhaupt gar nichts, da also was jetzt Laub angeht, und wenn das praktisch an dem obersten Draht gewickelt, hängt wie gesagt auch ein bisschen vom Jahr immer ab, um da ja, wenn dann viel Trockenstress oder ja einfach wenig Niederschlag da ist, dass man dann nicht noch zusätzlich da ja, Assimilationsfläche anbietet oder mehr Verdunstungsfläche auch auf die Blätter.
Ist klar. Verstehe. Also das hat immer verschiedene Gesichtspunkte, die man einbeziehen muss, um eine Maßnahme dann letztendlich so oder so umzusetzen.
Ja, man muss sich, ich meine, das Wichtigste, auch das, was ich vorhin angedeutet habe, man muss sich halt immer überlegen, was erreiche ich mit welcher Maßnahme. Das ist der entscheidende Punkt, dass man mit irgendwie ein Schema F durchzieht, nur dass man sich abends ins Tagebuch reinschreiben kann, hier, ich habe 5 Stunden Arbeit XY gemacht, sondern geht ja darum, dass man ein Ziel mit dem jeweiligen, ja, steckt ja auch immer ein gewisser Aufwand dahinter, ein Energieaufwand, ein Zeitaufwand, so dass man da auch natürlich entsprechend ja einen Sinn dahinter ja erreichen will.
Welche Bedeutung wird in den nächsten Jahren für dich spielen, dich ökologisch, biologisch zu zertifizieren oder zertifizieren zu lassen?
Ja, also ich meine, das ist schon, ist natürlich ein Thema. Jetzt aktuell ist es so, dass jetzt bei mir auch, ich arbeite natürlich, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, wenn man nicht zertifiziert ist, zu großen Teilen biologisch, dadurch, dass ich jetzt eben auch selber jetzt keinen Schlepper habe und so ein bisschen abhängig bin, habe ich tatsächlich einen Weinberg, da ist der Pflanzenschutz nicht jetzt nach biologischen Kriterien, aber alles andere, Düngung oder Stockbearbeitung sowieso, ist da auch schon nach dem Kriterium. Jetzt in der aktuellen Phase, in der ich mich jetzt auch bewege, sage ich mal, sind natürlich alles Sachen, die mit einem gewissen Aufwand, die wahrscheinlich auch mit einem gewissen ja, finanziellen Aufwand verbunden sind, versuche ich natürlich schon erstmal überall dort einzuzahlen, wo es jetzt wirklich meinen Wein an sich beeinflusst. Also sprich, jetzt eine Zertifizierung ist natürlich, wäre natürlich schön, das dann auf einem Etikett drauf zu stehen zu haben, und langfristig würde ich das auf jeden Fall machen, sage ich mal. Aber letztendlich, das Produkt wird ja dadurch nicht anders, wenn man sowieso jetzt so oder so arbeitet. Und so habe ich das eigentlich auch ja, bei ganz vielen Aspekten. Zum Beispiel ist bei mir, wird jeder Wein nur als Landwein verkauft, weil letztendlich, wenn ich eine AP-Nummer draufstehen habe, wenn ich es überhaupt bekommen würde bei der Stilistik, bin ich mir auch nicht immer sicher, weil es natürlich schon sehr, sehr ursprünglich ist. Es würde ja mein Wein nicht verändern. Und ich glaube, in der heutigen Zeit auch, oder bei den Weinen, den Leuten, die meine Weine trinken, den Kundenkreis, ich glaube, das interessiert auch heutzutage, jetzt was die Thematik angeht, AP-Nummer, Landwein, interessiert es eigentlich keinen, eher im Gegenteil. Manchmal ist es sogar das Gefühl, wenn dann Landwein draufsteht, dass das sogar eher das Interesse ein Stück weit wächst. Aber um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, dieser biologische Ansatz, ganz klar, auch im Hinblick auf klimatische Herausforderungen, wird es natürlich auf jeden Fall die nächsten Jahre absolutes Thema sein, ganz klar.
Ja, es geht ja da auch um Bodengesundheit, um Vitalität, es geht um letztlich auch um Biodiversität oberhalb und unterhalb des Bodens, im Boden drin.
Genau.
Und dann ist natürlich logisch, dass das auch davon abhängig ist, was du einbringst, ne?
Ja, zu 100%. Also das ist ja letztendlich auch so, man will ja möglichst gute Reben oder vitale Reben haben, Reben, denen es gut geht. Und das sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Da ist natürlich dieser Weg zu 100% einer, der das ja nur unterstützen kann, und weniger irgendwie was dann wo marketingtechnisch ja, verkommuniziert werden kann, ist natürlich dann erstmal ein schöner Nebeneffekt, aber da ist schon ganz klar das Ziel, dieses Thema auch weiter in den Vordergrund noch zu rücken.
Wenn du vergleichst mal die Zeit damals, als du die Ausbildung zum Weinküfer begonnen hast, 2002 und die Jahre danach mit der Zeit heute, glaube ich, hat sich einiges verändert. Ich will das mal vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Konzepte, die in der Diskussion sind, rund um den Weinberg, rund um den Weinbau. Da wird ja immer mehr biologisch gearbeitet. Biodynamie als Konzept ist aktuell hochgradig attraktiv und hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Es wird aber auch diskutiert, die Themen regenerative Landwirtschaft, Permakultur, Agroforst. Beschäftigst du dich damit? Und zu welchen Ergebnissen kommst du, wenn du dir diese Konzepte auch im Hinblick auf dein eigenes Projekt anschaust?
Ja, ich finde es auf jeden Fall hochspannend, sage ich mal, welche Stellschrauben und Möglichkeiten es gibt, die irgendwo, gerade wenn du sagst, hier 2002, eigentlich zumindest in meinem Verständnis, überhaupt nicht jetzt groß diskutiert worden sind, außer vielleicht von irgendwelchen, was man dann gerne mal als Freaks oder so abgestempelt hat. Aber ich finde es schon hochgradig interessant. Hab jetzt, also ich bin da auch sehr offen, was das angeht. Würde aber jetzt, sage ich mal, ja, wäre jetzt, würde mich ein bisschen arg weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass ich mich jetzt zu einer der genannten Herangehensweisen zugehörig fühle. Also ich habe teilweise, um es vielleicht beim Namen zu nennen, habe ich natürlich auch schon ein bisschen mal so biodynamische Präparate ausprobiert, habe natürlich dann besorgt, logischerweise nicht selber hergestellt, jetzt für meine Zwecke. Kann da jetzt wirklich auch überhaupt gar nicht irgendwie ein das wäre jetzt ein sehr anekdotisches Wissen oder sehr an den Haaren herbeigezogenes Wissen da vermitteln, inwiefern da praktisch Auswirkungen auch tatsächlich jetzt positiver Art vonstatten gegangen sind. Aber grundsätzlich, ich glaube, das wichtig wird halt auch für die Zukunft sein, wo Dinge einfach sich verändern, dass man einfach offen ist für alles, dass man Dinge nicht im Voraus ausschließt, dass man sich in Sachen reinfuchst, sich irgendwo einliest, sich austauscht und nicht so ein, ich glaube, einfach so ein Status quo, den man jetzt für richtig hält, als gegeben für die nächsten Jahre anzusehen, da würde man sich selbst am wenigsten Gefallen tun. Das ist schon wichtig, da es ist ein dynamischer Prozess einfach, wo man die Dinge zulassen muss.
Ja, das hast du ja auch erfahren in deinem anderen Feld im Leistungssport. Das ist sehr dynamisch. Du hast am Anfang gesagt, es gibt Fortschritte, es gibt aber immer mal wieder auch Phasen des Rückschritts. Und nicht selten sind gerade diese Phasen, wo man einen kleinen Rückschnitt oder eine Niederlage oder was auch immer in dieser Richtung erfährt, wieder sehr lehrreich und geben Aufschluss, bringen Ideen, wie man die Dinge vielleicht anders anpacken kann, motivieren vielleicht auf eine neue Art. Welche Bedeutung haben in dieser Hinsicht denn auch Netzwerke? Ich meine damit nicht soziale Netzwerke, sondern reale Netzwerke mit anderen Winzern, Peergroups, Winzerkollegen, mit denen man verkostet, diskutiert und sich auch austauscht.
Ja, ich glaube, das ist natürlich eine sehr, sehr bereichernde Geschichte. Ich bin natürlich jetzt noch nicht so lang wieder sozusagen im Geschäft wieder drin, aber da ist natürlich schon eine schöne Sache jetzt auch, ich bin hier jetzt in Randesacker mittlerweile hier im Weinbauverein mit dabei, habe da teilweise natürlich dann auch von früher noch so ein paar Kontakte, wo man sich dann mal trifft, keine Ahnung, bin mit dem Lothar Schmidt von Weingut Trockene Schmitz, den kenne ich schon seit über 20 Jahren, natürlich auch da beim Hofkeller damals seine Ausbildung gemacht hat. Da ist dann schon mal, dass man sich auch mal bei mir im Keller trifft, um was zusammen zu probieren oder ich bei ihm mal war. Genau, für mich ist es natürlich auch dann immer besonders interessant, sich auch mit anderen Winzern mal auszutauschen, die selbst so ein Mikro-Weingut sozusagen betreiben, die selbst eher so Garagenwinzer sind, ja. Weil natürlich viele Themen und Herausforderungen, die man im ganz kleinen Rahmen hat, sind natürlich, sind für viele andere Winzer, die jetzt dann, keine Ahnung, 15, 16 Hektar oder noch mehr haben, sind die natürlich kein Thema. Es geht schon los mit so Themen wie eine Etikettiermaschine für sich zu finden, die möglichst wenig Platz wegnimmt, wo man dann auch mal nach Bedarf eher was etikettieren kann oder so Kleinigkeiten. Da ist das natürlich schon sehr bereichernd und hier in Franken ist es natürlich schon schön, sag ich mal, wenn man dann irgendwie, ich bin ja hier auch bei dem einen oder anderen, dadurch, dass ich jetzt Abhofverkauf oder sowas, das habe ich ja in dem Sinne nicht. Also das heißt, die 90% meiner Weine, die gehen eigentlich über Wiederverkäufer, über die Ladentheke sozusagen. Und wenn da dann irgendwie mal ein Händler-Event ist und so hier gerade aus Franken dann die Winzer zusammenkommen und so, das ist dann schon eine sehr bereichernde Geschichte und auch ja teilweise eine nützliche Sache, wie jetzt letztes Jahr zum Beispiel hatte ich mir so ein paar Barrix französisches Holz besorgt. Das wird sich für mich allein nie lohnen, die allein zu bestellen im Hinblick auf Versandkosten und ich kenne ja den, habe früher mal mit dem Philipp Luckert zusammen gewohnt in der Zeit beim Weingut Fürst und dann habe ich das, ja, haben wir uns da kurz geschlossen und habe das praktisch mit denen, habe mich an denen ihre Bestellung mit dazu gehängt sozusagen. Bin dann schwer in Sulzfeld vorbeigefahren, habe die zwei Fässer abgeholt und sowas geht natürlich nur immer auch, dass so irgendwo ein gewisses Netzwerk hat und entsprechend pflegt. Und macht ja auch Spaß.
Absolut, absolut. Ich habe vorhin ja ein bisschen die Problematik in Franken angedeutet. Winzer sterben, die Genossenschaften leiden. Andererseits gibt es aber, so ist es mir zumindest jetzt auch begegnet, eine sehr intakte, in jungem, überwiegend jungem, inspirierte Winzerschaft, die sich auf den Weg machen, wo ich sage, da gehörst du auch dazu, auf dem Weg zu anderen Ufern. Da wird Neues ausprobiert, auch ein bisschen Klassisches über Bord geworfen. Wie siehst du diese neue Community?
Ja, total. Also ich meine, letztendlich diese Individualität, das macht ja den Wein oder dieses ganze Thema Wein so spannend, dass man halt einfach jetzt gerade Themen wie Silvana ist hier in Franken natürlich eine große Nummer, ist ja logisch. Wenn man überlegt, was für eine Bandbreite es gibt, von wirklich klassisch bis hin zu ganz freakigen Angelegenheiten, bis hin zu irgendwelchen Geschichten mit Sekt. Und da ist natürlich schon so, dass diese junge Generation, die dann ja da irgendwo frisch ankommt, einfach eine andere Herangehensweise reinbringt, auch gerade mit dem Gesichtspunkt, dass natürlich viele da auch irgendwo schon ein bisschen rumgekommen sind, ein bisschen was gesehen haben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch immer sagen, man darf da nicht so ein bisschen dazu neigen, das jetzt so als irgendwie so zu werden, als wäre das jetzt nur das jetzt das ganz Besondere so oder die Neueinsteiger, weil umgekehrt muss man natürlich auch Sachen, auch so wie ich das jetzt mache, ich kann natürlich auch anders agieren. Mhm. Wenn man nur einen Hektar hat oder bis letzten Jahr war es ja noch weniger, dann kann ich halt auch hergehen und sagen, komm, ich bewirtschafte hier halt auch Weinberge nur von Hand und laufe da mit meiner motorisierten Rückenspritze durch. Klar, da kommt mir dann auch noch zugute, dass ich eine relativ gute Ausdauer habe, was da auch noch mit reinspielt. Aber auch Themen, mein Risiko einzugehen, komplett spontan alles zu verkehren. Also bei mir ist jetzt zu 100% spontan. Letztes Jahr hatte ich dann mal vom 2022er Wein mal zwei Fässer, die ich dann doch mal noch nachbeimpft habe. Aber grundsätzlich ist es ist da natürlich komplett auf diese Schiene. Aber das geht halt auch nur, weil jetzt nicht irgendwie 2,5 Familien davon leben und mir gewissen Pool an Mitarbeitern bezahlen muss und vielleicht auch einen gewissen Kundenstamm hat, der auch eine gewisse Erwartung hat. Das muss man schon auch der Fairness immer dazu sagen, dass das, um sich dann nicht irgendwie in so eine elitäre Position oder in so eine Wertung reinzuschieben.
Ja, in dieser komfortablen Situation ist die überwiegende Zahl der Winzer, insbesondere die an Genossenschaften ihre Trauben abliefern, definitiv nicht. Und das begrenzt natürlich auch in den Mitteln, die man einsetzt. Völlig klar, und auch in der Zeit, die man zur Verfügung hat. Da bist du tatsächlich in der privilegierten Lage mit deinem einen Hektar und dem zweiten Standbein, ne?
Genau, also das macht es natürlich schon einfacher, aber ich denke, vielen, die jetzt auch so, sag ich mal, im kleinen Rahmen angefangen haben, da ist es ja auch so, dass sie ja nochmal irgendwo nochmal fest angestellt bei einem anderen Weingut sind, wo sie dann praktisch ihr Einkommen generieren und dann praktisch das nebenbei entweder im kleinen Rahmen als Nebenerwerb betreiben oder halt nach und nach einfach das so ein Stück weit vergrößern, um dann vielleicht irgendwann zu sagen, so, jetzt mache ich nur noch das. Aber auch da muss ich sagen, ist natürlich für mich schon eine coole Situation eigentlich, weil wenn ich mir jetzt überlege, soll ich jetzt auch teilweise so im Austausch mit anderen Winzern, die eben da so im Nebenerwerb so Garagenweingüter, muss man so bezeichnen zu wollen, betreiben, die haben halt dann teilweise wirklich das Problem, dass dann während der Lese in ihrer Haupttätigkeit sind sie natürlich dann auch voll gefordert. Mhm. Und wenn du dann, es ist die spannendste Zeit vom Jahr als Winzer, und wenn ich mir da jetzt überlege, ich wäre jetzt irgendwo noch in der beim anderen Weingut angestellt, mhm, und natürlich klar, es ist ja, du musst da ja.
Da musst du antreten,
ja. Da gibt es ja nicht so, und jetzt brauche ich zwei Wochen Urlaub während der Weinlesezeit, und das muss sagen, da bin ich schon echt in einer tollen Situation, dass ich mir das selbst einteilen kann, dass ich zwei Tätigkeiten habe, die mir echt super viel Spaß machen und dann während der Lese da wirklich auch alle Register ziehen kann, die man irgendwo ziehen kann. Das geht schon los mit, dass ich einfach wirklich das Glück habe, dass aus der Verwandtschaft und Freunde und so, dass ich da einfach viele Leute habe, die mir dann auch mal helfen während der Weinlese, was wirklich eine tolle Sache ist und wir da dementsprechend echt auch uns wirklich, man kann schon Sachen verkünsteln, auch was jetzt Traubensortierung angeht und nochmal auf den Sortiertisch drüber schauen und ja, alles eigentlich, jede Traube da gefühlt fünfmal die Hand nehmen und mit meiner Korbkelter sowieso dauert es natürlich auch alles eine halbe Ewigkeit, weil da natürlich nicht viel drauf passt, aber es halt auch extrem cool und stilprägend.
Florian, wie geht's weiter? Was planst du für die nächsten Jahre? Wirst du dich dynamisch vergrößern oder siehst du da schon ein oberes Ende kommen? Und vor allen Dingen, wann steigt der nächste 24-Stunden-Lauf?
Ja, also jetzt so aktuell ist, um die zweite Frage schon dazu vorwegzugreifen, sportlich ist bei mir aktuell tatsächlich so ein bisschen, dass ich sehr, sehr nur so ein bisschen Erhaltungstraining mache, weil dafür tanze ich aktuell auf zu viel verschiedenen Hochzeiten. Will aber schon gucken, dass ich vielleicht nächstes Jahr dann nochmal einen schönen Lauf mache, der vielleicht eher so ein bisschen Abenteuercharakter hat. Aber langfristig gesehen, sage ich mal, ist ich habe das schon immer so mehr so als Lebensphase angesehen, wo man sich einfach da mal komplett austobt, wird das jetzt wahrscheinlich dann eher mehr zurückgefahren werden. Und ja, was den Wein angeht, was auf jeden Fall früher oder später ein Thema werden muss, ist, dass ich mit meinen Räumlichkeiten schon ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht habe. So, das war jetzt für den Stadt wirklich sehr gut, weil ich dann natürlich jetzt auch nicht irgendwie da irgendwo riesige Mietkosten oder sowas hatte, sondern da die Möglichkeit hatte zu beginnen. Aber da stoße ich natürlich schon, wenn ich jetzt noch mehr Fläche mache, an meine Grenzen. Und Ziel ist es schon, dass sofern es halt interessante Lagen sind, das auch noch ein Stück weit auszudehnen, muss man mal gucken, je nachdem, aber vielleicht mal langfristig gesehen könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht dann mal irgendwo so im Bereich 3, 3,5, 4 Hektar sein könnte, aber nur unter der Bedingung, dass ich halt meiner Linie, meiner Herangehensweise trotzdem noch treu bleiben kann, und da zähle ich jetzt insbesondere auch sowas dazu wie mit so einer rein mechanischen Korbkelter zu pressen.
An
der anderen Stelle auch was zu wagen, das ist mir schon wichtig, dass das nur so groß ist, wie das auch noch gewährleistet sein kann, alles.
Ja, dann brauchst du vielleicht irgendwann eine zweite Korbkelter.
Ja, das wird dann so sein. Definitiv.
Ja. Florian, ich wünsche dir für all das viel Glück. Das braucht man auf so einem Weg. Gute Begleiter, eine Familie, die ebenfalls bei solchen Dingen mitzieht, die einen stützt, und Freunde, die einen begleiten. Und dann, glaube ich, bist du auf einem sehr guten und vielversprechenden Weg.
Ja, ich hoffe es doch. Und ist das Wichtigste, sage ich mal, Familie, Freunde, bei allen Ehrgeiz, ist das die Grundlage von allem. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass das so alles so ist, wie es ist.
Ich sage vielen Dank, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei warst, und auf bald.
Vielen lieben Dank dir.
Tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit einem, der zweigleisig unterwegs ist, als Winzer und als Coach und Berater für Ultraläufer. Und wie wir von Florian Reuß im Interview gelernt haben, gibt es bemerkenswerte Synergien zwischen beiden Welten. Sowohl für das eine wie für das andere braucht es Geduld, Ausdauer und Demut. Der Faktor Zeit spielt in beiden Welten eine riesengroße Rolle. Auch für Florians Weine. Es sind wahre Langstreckenläufer. Weine wie Winzer. Wir sollten sie beide auf dem Schirm behalten. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus. Ich verweile dann für eine weitere Episode in Franken und hole einen Quereinsteiger ans Mikrofon, einen, der sich von seinem angestammten Job verabschiedet hat, um in Weinberg und Keller sein neues Glück zu finden. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.